Deswegen gucke ich auf diese ganze Diskussion und denke so, ey, worüber reden wir eigentlich? Das ist doch eine riesen Nebelkerze. Wir tun die ganze Zeit so, als würden wir einen Takt haben und den würden wir alle halten können. Wäre auch so schön, wenn das so wäre, weil das Controlling dann total gut alles messen könnte, aber das ist doch nicht so. Ne, wir können auch 10 Stunden am Tag im Büro sitzen und nichts tun. Ne, also das heißt, diese Debatte finde ich ganz schrecklich, weil verkannt wird, dass wir immer Höchstleistung brauchen. Wir müssen uns wirklich anstrengen in Deutschland, dass wir echt einen geilen Job machen, auch auf dem internationalen Vergleich. Aber das hat nichts mit Arbeitszeiten zu tun. Und ich finde, deswegen ist es eine fehlgeleitete Diskussion, die mich auch wirklich nervt.
Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
Hallo und herzlich willkommen bei Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist, und das wisst ihr ja längst, Jule Jankowski, und ich begrüße euch hier zu einer neuen Runde in unserem Audiosalon im Brand 1 Podcast Netzwerk. Und endlich widmen wir uns mal wieder einem, ja, ich sag mal, so eine Art Lieblingsthema beim Thema Good Work, beim Thema Arbeitskultur. Für die Dauerhörerinnen und Hörer ist das nichts Neues. Für diejenigen, die sich jetzt erstmalig einschalten, erwähne ich es nochmal kurz. Wir greifen hier oft die 5 Good Work Prinzipien auf, und eins davon, ja, kein Lieblingsprinzip, aber schon sehr häufig diskutiert, ist das Thema flexible Strukturen. Dieser vermeintliche Widerspruch aus Flexibilität auf der einen Seite und Strukturen ist ja ein Thema, ein Themenfeld, ein Phänomen, was uns dieser Tage, dieser Monate, in den letzten Jahren ganz intensiv in der Arbeitswelt beschäftigt. Stichwort: Wo arbeitet wer, wann, wie viel? Und das hat Implikationen, nicht nur für die Art und Weise, wo wir arbeiten, wann und wie, sondern auch, wie verlagern wir beispielsweise Entscheidungen, wie organisieren sich Teams, Unternehmen. Und das ist ein ganzes Themenkonglomerat, ein ganzes Spektrum an Aspekten, wo ich mir dann auch schon mal so überlegt habe, wer kann denn dazu profund Auskunft geben, vor allen Dingen auch, weil er oder sie es ganz selbst hautnah auch schon mal auf links gekrempelt hat. Ich glaube, das ist nicht zu hoch gegriffen. Und wenn ihr jetzt hört, dass ich Lasse Reingans endlich mal hier eingeladen habe, sagt ihr: Mensch, Jule, du bist aber spät dran. Das war doch 2019, als er mit seinem Buch um die Ecke kommt, und jetzt entdeckst du ihn. Naja, also ganz so ist es nicht. Ich verfolge Lasse schon eine ganze Weile. Wer ist Lasse für diejenigen, die ihn nicht kennen? Ein paar wenige mögen es vielleicht sein. Also, Lasse Reingans ist, wie er von sich selbst sagt, ein Nerd. So ist er mal an den Start gegangen. Er ist Medienwissenschaftler, ganz genau genommen interdisziplinäre Medienwissenschaften hat er studiert, ist Unternehmer und hat eine Agentur mit gleichnamigen Titel, nicht Reingans. Und das wird vielleicht immer noch nicht die ein oder andere Glocke zum Klingen bringen. Er ist der Autor des Buchs Die 5-Stunden-Revolution. Und genau das Ding hat vor, naja, mittlerweile 5 Jahren dermaßen eingeschlagen, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern international die Medienwelt in Furor versetzt, denn das war schon eine Revolution, was die Agentur Reingans da so vollbracht hat, ausprobiert hat, verprobt hat und in die Welt getragen hat. Und seitdem ist viel Wasser rein hinuntergegangen. Und ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt, mal ein bisschen zurückzuschauen, aber noch viel wichtiger, nach vorne. Jetzt reicht's aber mit der Vorrede. Er ist da, der liebe Lasse. Ich freue mich sehr auf ihn. Hallo, lieber Lasse. Schön, dass du hier angelegt hast.
Vielen Dank für dieses schöne Intro und die Begrüßung und die Einladung. Ich freue mich total.
Ich freue mich auch sehr, und also es ist ja wirklich so, ich meine, ich verfolge das, was du oder was ihr tut, schon eine ganze Weile, ja, schon ein paar Jahre, und natürlich war das auch immer mal so die Idee, Lasse müsste ich auch mal einladen und so, und ja, ich finde aber gerade jetzt einmal der zeitliche Abstand und aber auch die Themen, die wir gerade aktuell diskutieren, optimal geeignet. Bevor du da einsteigen kannst, die erste Frage geht raus an dich, nämlich: Wie bist du heute in den Tag gestartet, lieber Lasse?
Ja, boah, ich habe schon so einen Gedankenblitzen in meinem Kopf mit all den Themen, die du gerade schon gesagt hast. Aber wie bin ich heute gestartet? Ich bin früh aufgestanden, das teste ich auch gerade so ein bisschen. Ich war früher kein Frühaufsteher, aber mittlerweile gefällt mir das echt total, irgendwie um zwischen 5 und 6 aufzustehen und erstmal mit einem grünen Tee ganz entspannt ohne digitale Geräte in den Tag zu starten. So, und dann war ich tatsächlich um 7 Uhr im Büro. Das darf man auch kaum laut sagen eigentlich, aber warum war ich das? Weil noch Schulferien in Nordrhein-Westfalen sind und die ganze Familie eh bis in die Puppen noch schlafen kann. Das heißt, ich habe es einfach mal genutzt und früh gestartet, einfach um noch viel wegzuschaffen, bevor der reguläre Wahnsinn des Schulalltags mit zwei Teenager-Kindern wieder losgeht. Genau.
Um 7 Uhr im Büro und bei deinem Arbeitszeitmodell, ich provoziere dich gleich mal, warst du dann ja um 12 Uhr fertig, oder?
Ja, das ist doch nicht Arbeit, was wir hier machen, oder?
Ach so, das ist keine Arbeit, stimmt.
Das ist doch stimmt. Vergnügen, was nach der Arbeit kommt.
Das macht ja Spaß und wenn was Spaß macht, kann es ja keine Arbeit sein. Ach,
das ist doch auch großartig. Also das sind einfach, da kommt schon wieder mein Kopf, das ist genau dieses deutsche Ding, dass Arbeit das Böse ist, ne? Und das sieht man ja auch an ganz vielen Stellen. Aber egal, ich will jetzt nicht durch dein Programm zergrätschen.
Der natürliche Feind des Menschen, Doppelpunkt Arbeit. Ja. Bleiben wir nochmal so ein bisschen bei dem unerzogenen Spätaufsteher oder den anerzogenen Frühaufsteher. Was war für dich so der Punkt, dass du gesagt hast, ich probiere das mal aus, weil das gerade wahnsinnig hip ist oder weil das viele Menschen kolportieren, so früher Start und 5 a.m. Club und so weiter? Ja. Oder hast du gesagt, irgendwie nach hinten raus möchte ich es nicht ewig ausdehnen mit der Arbeit, also fange ich mal früher an? Oder
genau, was war so der also Punkt? Das Erste ist es nicht. Also ich finde das auch sogar eher gefährlich, dieses ständige Selbstoptimieren und sagen hier 5 a.m. und richtig durchhasseln. Ich bin eh großer, erklärter Gegner von dieser Hustle-Kultur. Mhm. Für mich war es eher so, ich habe Familie, ich habe viele soziale Kontakte, das finde ich auch wunderbar. Ich habe tatsächlich auch Hobbys und ganz viele Interessen und das sind so Dinge, mein Tag ist eh voll. Das heißt, wenn ich früher starte, habe ich tatsächlich auch ein bisschen mehr Zeit und Ruhe vor allem, einen guten Job zu machen. So, und dann nach hinten raus, ich nehme mir tatsächlich auch immer mal raus, einfach mal Feierabend zu machen, wann einfach Feierabend angezeigt ist. Und das kann auch nicht wie heute 15 Uhr, das darf auch sogar mal 12 Uhr sein. Das sind einfach, daher rührt das eher, ne, dass ich einfach ein bisschen Ruhe und Zeit für mich habe und ganz in Ruhe, ganz sortiert so in den Tag starten kann. Das ist schon echt Luxus. Und das war so der ausschlaggebende Punkt, dass ich einfach gesagt habe, nach hinten raus ist eh schwierig, so mit Kindern und mit allem. Und man hat eh immer ständig Termine, ob das privat oder berufliche sind. Und deswegen war für mich nach vorne raus die super Option, da ganz entspannt in den Tag zu starten.
Ja. Also praktisch gesehen gebe ich dir total recht. Und ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt. Ich mag es einfach, wenn der Tag noch den Schlafanzug anhat. Also es macht einen Unterschied, ob ich dasselbe um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens mache oder um 11 oder um 1 Uhr. Ich gehe ja in den Sommermonaten, wenn es irgendwie klappt, zweimal die Woche, dreimal die Woche morgens recht früh schwimmen. Und wenn ich diesen Zeitraum verpasse und gehe dann irgendwie am Nachmittag, es ist nicht das Gleiche. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ja. Gut.
Das ist auch so ein Punkt. Mit der Natur starten oder mit Sport starten, das macht den Rest des Tages ganz anders. Also ich versuche das auch, entweder schwimmen zu gehen morgens oder wir wohnen zum Glück am Waldrand. Das heißt, einfach eine Stunde durch den Wald laufen im Sonnenaufgang macht den Tag schon mal ganz anders, als wenn man gehetzt und irgendwie blöd im Stress den Tag beginnt.
Mhm. Ja, das hat man schon mal irgendwie so gefühlt auf der guten Uhr. Ja, also diese Stunde und dieses
eine gute Tat am Tag. Ist es ja auch.
Genau, diese Stechuhr ist schon mal gut befüllt. Steigen wir mal ein. Also ich würde ganz gern, weil wir können nicht davon ausgehen, dass jede, die uns zuhört, jetzt das alles so mitverfolgt hat. 2017, so habe ich es zumindest in der Recherche rausgefunden, das war so der Zeitpunkt, wo ihr an die Öffentlichkeit getreten seid mit eurer Agentur, mit dem, was ihr als Arbeitszeitmodell verprobt habt. Vielleicht magst du mal ganz kurz beschreiben, was damals war und mit welcher Botschaft ihr sozusagen in die mediale Öffentlichkeit getreten seid.
Ja, das war alles total wild und absurd. Also wenn ich jetzt zurückblicke, ist ja auch schon irgendwie Ewigkeiten und 3 Tage her. Ich hatte davor, bevor ich das in dieser Agentur so umgesetzt hatte, war ich Geschäftsführer und Gesellschafter von einer anderen größeren Agentur, an der ich meine Anteile verkauft hatte, 2017. So, und dann hatte ich einen Zeitpunkt, wo ich eben keinen Agenturchef und einfach nur, da war ich einfach Privatmann und hatte ein paar Tage Zeit, im Garten zu sitzen und mich zu fragen, okay, was hast du die letzten 10 Jahre gemacht und was willst du jetzt die nächsten 10 Jahre machen oder halt die nächsten 100, wer weiß es. ich habe mich da also in der Situation befunden, ich hatte meine Anteile verkauft, hatte die Chance, mal kurz ein paar Tage Pause zu machen und habe 10 Jahre stressiges Digitalgeschäft hinter mir mit internationalen Kunden und wirklich, respektablen Projekten und auch extrem viel Arbeitslast und Druck. So, und ich habe gemerkt, okay, was stelle ich an mir selber fest, wenn man ständig von morgens bis spätabends arbeitet und richtig Gas geben möchte und Gas gibt, dann führt das nicht dazu, dass man nachhaltig, langfristig einen guten, hochwertigen Job leisten kann, weil man entweder ausbrennt oder auch einfach keinen Bock hat oder die Kreativität zu wünschen übrig lässt. Und dann saß ich da und habe gedacht, okay, jetzt liest du mal so ein bisschen irgendwelche sinnvollen Lebensratgeber, also so Big Five for Life und was einem da alles vor die Füße fällt. Tolles Buch, fand ich damals. Ich habe dann aber auch den Amerikaner Stephen Astle gesehen, der dieses Buch über einen 5-Stunden-Tag bei sich in einem Surfbrettunternehmen geschrieben hat. Und da dachte ich so, wow, das ist echt, da ist so viel Hirn drin, das ist so gut, das hat mich so angesprochen, vor allem in diesem Moment, ich bin gestaltungsfähig, weil ich gerade einfach komplett aussuchen kann, was ich mit meinem Leben anstelle. Da habe ich gedacht, okay, falls ich wieder ein Team habe, falls ich wieder irgendein Business starte mit Menschen, ich möchte auch ausprobieren, mal komplett anders zu arbeiten. Und zwar eben genau so Arbeitszeitmodell angepasst, dass Menschen Zeit für Kinder haben, dass Menschen Zeit für sich haben, für persönliche Entwicklung, allein fürs Fertigwerden mit der Schnelligkeit der Welt. Und dann hat sich ergeben, es gab eine Agentur auf dem Markt, da haben die Inhaber mich angesprochen, ob ich das übernehmen wollte. Das waren damals 12 Leute und das wäre dann Mitte September 2017 soweit gewesen. Habe ich mich dann zu entschieden, habe diese Agentur gekauft, habe sehr schnell sehr viel verändert. Nämlich erstmal kam ich als neuer Chef hier hin, habe dann 5 neue Leute mitgebracht direkt, habe meine Kunden mitgebracht, habe das Businessmodell angepasst, habe einen neuen Markennamen mitgebracht, habe also sehr viel Unruhe verursacht. Und habe gleichzeitig gemerkt, wenn ich diesen Plan mit den Arbeitszeiten wirklich ernsthaft verfolgen will, muss ich das jetzt machen und nicht, wenn der erste Umbruch gerade gelaufen ist und sich der Staub gelegt hat und dann plötzlich den nächsten sozusagen einbringen. Das heißt, ich habe tatsächlich ab November, also einen Monat, nachdem ich so wirklich angefangen habe zu arbeiten mit den Menschen hier, habe ich ab November diesen 5-Stunden-Tag eingeführt. Und zwar 5 Stunden heißt von 8 bis 1, danach echt frei. Bezahlung bleibt gleich, Urlaub, es bleibt alles gleich, nur wir müssen eben irgendwie die Arbeitsergebnisse in 5 statt in 8 Stunden schaffen. Das war also erstmal für viele irritierend an Bord. Also meine Kollegen und Kolleginnen, die waren so ein bisschen, teilweise haben die sich gefragt, ob ich die gerade teste, ob die Bock auf ihren Job haben oder ob ich die direkt rausschmeiße. Mhm. Es hat sich aber dann so ergeben, dass wir sehr schnell halt dann sehr in Gespräche gingen, okay, was muss passieren? Also einfach so, ja, wenn das Ziel ist, cool, was müssen wir alles ändern, damit wir da hinkommen? Also das heißt, wie redet man miteinander? Welche Prozesse nutzt man? Wie geht man mit E-Mails um? Wie chattet man? Wie gibt man Aufgaben weiter? Wie reden wir mit Kunden? Wann reden wir mit Kunden? Wie sind wir erreichbar? Also dann hat man einfach hier Whiteboards vollgeschrieben mit Gedanken und wir haben einfach uns versucht und gesagt, okay, bis Februar machen wir das jetzt und wir können es im Zweifel, wenn wir pleite gingen, können wir direkt alles wieder umschmeißen. Unser Plan war gar nicht, und das war auch nie, damit hatte weder ich noch irgendwer gerechnet, dass wir diese Pressewelle so erleben. Also das war wirklich total absurd, dass nämlich dann ab Dezember hat die Lokalpresse davon Wind bekommen, haben das Anfang Dezember 2017 veröffentlicht und wirklich, binnen Stunden hatten wir hier die Kalender voll mit, es kommt das Fernsehteam von ZDF, von ARD, von RTL, WDR war da und dann haben die Zeitungen alle angerufen. Dann gab es irgendwie die Titelseiten auf den Zeitungen, dann gab es europäische Magazine und Zeitungen, dann gab es europäische Fernsehsender und dann kam irgendwann New York Times und Wall Street Journal und Fox News und wie sie alle heißen. Ja, und das hat uns wirklich einmal so richtig krass durchgeschüttelt und meine Kollegen meinten irgendwann auch, ey Lasse, in 5 Stunden dann noch diese ganze PR zu machen, wir können überhaupt kein Geld mehr verdienen, weil wir gar nicht mehr zum Arbeiten kommen. Naja, und so war das. Das war wirklich alles total verrückt.
Vor lauter über die Arbeit quatschen, das Arbeiten vergessen.
Ja, also so wie es eigentlich auch üblich ist in vielen Unternehmen.
Genau. Nicht, dass wir was anders machen würden sonst, ja, aber genau. Gut. Ja, also das heißt, die Medien sind über euch hergefallen und ihr habt das krasseste und einschneidendste Medientraining eures Lebens wahrscheinlich allesamt erhalten, an vorderster Front du. Das ist dann, glaube ich, 2019 dein Buch dazu rausgebracht, ist das richtig?
Genau, das war dann das Nächste, dass man natürlich irgendwie plötzlich durch die ständige Medienpräsenz kamen dann Verlage auf mich zu und meinten, hallo, hier, das ist echt eine spannende Sache, die sie da machen. Und tatsächlich, in dem Moment war mir das gar nicht bewusst. Ne? Ich habe einfach gesagt, ja, fühlt sich für mich richtig an, wir machen das jetzt. Rückblickend muss ich sagen, okay, wir haben so radikal die Arbeitswelt auf den Kopf gestellt an manchen Stellen und so viele sicher geglaubte Dinge der Arbeitswelt hinterfragt und anders gemacht. Ich kann schon verstehen, warum das auch so ein Ding war. In einer Zeit vor allem, die jetzt auch nicht aufgehört hat, wo Menschen echt überfordert sind. Ne? Also Menschen haben sich, wir haben den Zeitgeist getroffen mit einem Ansatz zu sagen, hier, wir schenken dir ein bisschen Lebenszeit zurück und du kannst die Arbeit besser machen, wenn du möchtest. So.
Und wir waren in der Zeit vor Corona, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Also das würde heute, hätte das auch nochmal einen anderen Impact, sicherlich auch noch einen großen, aber das war ja wirklich wahrscheinlich für die allermeisten Menschen und Unternehmen erstmal nicht vorstellbar, dass das überhaupt funktioniert. Wie viele Vögel wurden euch gezeigt?
Es sind unendlich. Ich habe alle Vögel der Welt gesehen. Wirklich. Also, das war. Und vor allem, also das ging noch absurder weiter. Ne? Ich wurde natürlich dann auf irgendwelche Vorträge eingeladen und saß in Panels. Und nach einem Panel, das erzähle ich immer und überall, weil ich das so absurd fand, wurde ich ernsthaft gefragt, ob ich nur noch mit Personenschutz aus dem Haus ginge. Einfach weil. Ja, Wahnsinn, ne? Weil irgendwelche Menschen der Auffassung sind, und viele sind das da draußen, ich würde irgendwie jemandem was Böses wollen oder die Wirtschaft schlechter machen oder den Untergang des Abendlandes einläuten, weil die nicht verstanden haben, dass unser Ansatz und alles, was wir uns gedacht haben dabei ist, ey, wir wollen nachhaltig den besten Job machen. So, und wir wollen Menschen gesund lassen, Menschen nach ihren Potenzialen einsortieren, da, wo sie am besten wirksam werden. Und am Ende profitieren wir alle. Also ich als Arbeitgeber oder Unternehmer, die als Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden, weil sie wirklich, naja, weil sie halt die beste Qualität kriegen von Menschen, die gesund und glücklich sind und echt Bock auf ihren Job haben.
Naja, und ihr seid mal zunächst ja nicht, auch wenn ich das richtig verstehe, du korrigierst mich, nicht angetreten, um sofort die ganze Welt zu retten, sondern das war ja erstmal eine Hypothese in deinem Kopf. Wie kann man, genau genommen ich, besser arbeiten in meinem Wirkungsumfeld? Wie kann ich das in dem Einfluss, in diesem Circle of Influence gestalten? Und ich sag mal, diese Fantasien der Menschen, ah, das könnte vielleicht was für uns sein oder auf gar keinen Fall etwas für uns sein, das kam ja erst danach. Oder warst du schon gleich so auf so einem Trip, dass du gesagt hast, ich probiere hier was aus und da könnte wirklich Gold drin stecken?
Ach, überhaupt gar nicht. Also überhaupt gar nicht. Ich habe echt nur gedacht, was kann ich mit mir und mit, also als Mensch und Unternehmer, was kann ich machen, damit hier die beste Arbeit möglich ist. Und damals haben wir auch als Digitalagentur viele digitale Projekte gemacht. Das heißt, es war alles, wir wussten, wie viel Geld es gibt, wir wussten, was das Feature Set ist, also was muss das Ergebnis sein, was wir dem Kunden liefern. Und der Weg dahin, das kann halt jeder, der das professionell kann und macht, selber am besten gestalten. Das heißt, wir hatten irgendwie so in unserem Kontext eigentlich alles nur nach innen betrachtet. Ne? Also wie kann diese Organisation am besten funktionieren und wie können die Menschen, die hier arbeiten, den bestmöglichen Job machen. Dass das dann jetzt sich so ein bisschen dreht, also wir sind jetzt seit 2,5 Jahren, machen wir gar kein Digitalgeschäft mehr, sondern nur noch wirklich solche Begleitung, Beratung von so Transformationsprojekten hin zu irgendwie neuer Arbeit. Dass sich das so entwickelt hat, das war damals noch gar nicht angedacht. Ne? Das war Zufall. Also das war Zufall, weil, oder ich denke da immer so an den Evolutionary Purpose, den Frederic Laloux in Reinventing Organizations beschreibt. Das hat sich so gedreht, weil die Welt sich mit uns auch gedreht hat und wir dann gemerkt haben, okay, hier sollten oder könnten wir gut wirksam werden und andere Menschen dabei begleiten und denen helfen, naja, irgendwas anders und besser zu machen.
Ja, ihr habt euer Wie zum Was gemacht und das ist ja sehr oft so, dass Unternehmen etwas auf eine sehr spezifische Art und Weise machten und zwar nicht in erster Linie, um andere damit zu beeindrucken oder zu belehren, sondern einfach, um ihr Wirken irgendwie bestmöglich zu organisieren, und das schafft dann irgendwie Begehrlichkeiten im Außen und dann wird ganz oft, also ich beobachte das hier tatsächlich häufiger, das Wie zum Was, zum neuen Was, und plötzlich dreht sich alles, mein Bruder hätte gesagt, der Wurm dreht sich hier andersrum. Ja,
ja, genau.
Und jetzt kurzes Wrap-up, also das ist 2017 passiert, ich glaube, wir haben alle Fantasien und ich will jetzt auch gar nicht so ganz, ganz, ganz tief in den Tunnel einsteigen, auch wenn das wirklich spannend wäre. Ihr habt ja auch ein White Paper dazu rausgebracht, das verlinken wir nochmal in die Shownotes und das Buch sowieso, also ich glaube, wer da wirklich da tief einsteigen möchte, was ihr da so erlebt habt, der sei jetzt herzlich eingeladen dazu. Mich würde das tatsächlich tatsächlich interessieren, mit dem mal so ein bisschen so diesen Dreiklang durchzuexerzieren. Was ist mit euch als Unternehmen passiert seitdem? Ja, was ist mit der Arbeitswelt passiert und vor allen Dingen auch, was ist mit dir als Mensch passiert? Mhm. Aber fangen wir mal vielleicht mit eurem Unternehmen an. Einen wichtigen Kernpunkt hast du schon mal rausgeschält. Ihr habt das Wie zum Was gemacht. Also ihr habt vorher ganz genau gesprochen, was als Digitalagentur gemacht, digitale Beratung, sprich Webseiten programmiert und so weiter. Das Ganze, bin ich da richtig oder fehlgeleitet?
Nee, doch. Okay. Also wir haben ganz viele datenbankbasierte Webportale für Mittelständler, die dann weltweit eben funktioniert haben, mehrsprachig, also diese ganzen Corporate Websites, das war unser Tätigkeitsfeld. Wir haben ganz viel E-Commerce-Projekte, also Online-Shops gemacht, irgendwelche Bestellprozesse, irgendwelche Plattformen, wo wir Dinge automatisiert haben oder irgendwelche Maschinen miteinander haben sprechen lassen. Das war das, was wir früher wirklich getan haben. Das hat sich dann immer mehr gedreht hin zu, ey Lasse, ich habe dich gehört oder dein Buch gelesen oder ich habe dich auf einem Vortrag gesehen. Kannst du uns mal erklären, wie wir das auch machen können oder was und so weiter? Und anfangs hatte ich gar keine Antwort. Und da habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, weil ich weiß ja gar nicht, was ihr da so macht. Und mit jeder Frage, und das waren dann immer mehr, haben wir gemerkt, okay, eigentlich haben wir ja Antworten. Wir müssen nur mal gerade uns selber überlegen, was wäre denn eine sinnvolle Antwort für diese Menschen? Und dann ist daraus immer mehr Beratungsgeschäft geworden. Ne? Also erstmal so, ja, so Standards hier, das sind unsere Learnings und dann gucken wir, wie kann man das adaptieren an euch? Und da sind wir jetzt halt natürlich ein paar Jahre weiter. Aber grundsätzlich hat sich das war so ein schleichender Prozess, der auch sich gut angefühlt hat, weil das am Ende dazu führt, und das haben wir auch immer gesagt, unser Ziel war nie, alle sollen einen 5-Stunden-Tag machen, sondern, also weil das auch wirklich weit weg ist für viele, sondern mit jedem kleinen Schritt, den wir auch unternommen hatten, den wir anderen Leuten zeigen, wird für irgendwen die Arbeitswelt ein ganz bisschen besser. Ne? Alleine so minimal anders zu sprechen oder zu delegieren oder andere Tools zu nutzen oder sich zu reflektieren, führt dazu, dass an irgendeiner Stelle jemand einen besseren Job machen kann. Und das ist so ein bisschen unser Antreiber gewesen. Da haben wir echt gemerkt, okay, das ist doch immer auch noch super. Wir wollen nicht missionieren, dass der 5-Stunden-Tag das Ei des Kolumbus wäre, sondern ey, wir müssen gucken, wie können Menschen besser arbeiten. Und dann wird es auch gleich zum ganz großen Thema. Ne? Wie können wir als Gesellschaft eigentlich funktionieren?
Ist ja,
ne?
Der nächste Schritt.
Ist der nächste Schritt, genau. Das war auf jeden Fall, das hat sich bei uns so schleichend ergeben. Und plötzlich hatten wir die Pandemie und Corona und das war ein Riesenknall. Und da hat nämlich ganz viel auf einmal passiert.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ne? Ja, wie überall. Ne? Das war einmal, also erstmal ist bei uns innerhalb von wenigen Tagen Umsatz in Höhe von einem Vierteljahr weggebrochen. So, das war für uns natürlich auch existenzielle Bedrohungslage. Und gleichzeitig haben wir diesen 5-Stunden-Tag auch nicht mehr machen können, weil es gab Homeschooling, es gab kleine Kinder hier in der Organisation. Es gab einfach ganz andere, ja, Disruptionen, die halt uns auch ein bisschen gerüttelt haben. Und von da haben wir uns auch nochmal weiterentwickelt, ein bisschen weg vom 5-Stunden-Tag hin zu viel mehr Selbstorganisation und auch Selbstverantwortungsübernahme. Und das war dann das. Und dann kam das Nächste, dass wir unser Beratungsgeschäft langsam aufgebaut hatten und plötzlich die Konzerne da draußen und der Fachkräftemangel dazu führten, dass jeder merkt, okay, wir können ja auch remote, global Menschen rekrutieren. Und so haben wir innerhalb von einem halben Jahr 6 Entwickler verloren, was auch für uns die nächste existenzielle Bedrohung ist. Und zwar nicht, weil die uns doof fanden oder weil wir uns verstritten hätten, sondern weil halt ein Konzern kommt und mit 20, 30, 40.000 Euro brutto mehr im Jahr winkt, wo ich im Gespräch mit dir auch gesagt habe, du würde ich es machen. Also das kann ich dir nicht zahlen. Und das ist ja wirklich beeindruckend, dass die das wollen und können. Dann haben wir da irgendwann entschieden, okay, wir verändern jetzt unser gesamtes Businessmodell, weil wir kein Digitalgeschäft mehr machen. Einfach, weil wir da nicht in diesen Kampf mit einsteigen können.
Genau, du hast das eben so schön in meinem Plural ausgedrückt und hast gesagt, wir wurden immer mehr angefragt. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, kamen die Anfragen wahrscheinlich vor allen Dingen auf deinen Schreibtisch, oder? Weil man kennt ja einfach solche Dynamiken, ja, das wird ja dann auch ganz schnell, euch ist natürlich jetzt auch noch die Agentur, trägt deinen Namen, das wird ja dann auch ganz schnell personalisiert, das wird ja ganz schnell auch zu einem Storytelling und das ist dann fast immer gekoppelt an eine Person. Warst du derjenige, der Mann mit dem Mikrofon oder war das wirklich so, dass auch andere aus eurem Unternehmen gefragt wurden? Frage aus einem Grund, der kommt danach.
Also natürlich habe ich, glaube ich, 95% landete bei mir. Ne? Also ja klar, weil ich der Mensch bin, der sich das ausgedacht hat und der es natürlich vorangetrieben hat, der da auch haftbar ist und der auch am Ende hier alles bezahlt, wenn es gebrannt hätte, so, ne? Also, das war natürlich dann ich. Tatsächlich haben wir aber dann auch immer mal wieder Kollegen und Kolleginnen schicken können, die halt aus einer anderen Perspektive das lieferten, ne, was Fragen waren. Oder halt auch Fernseh- und Radiosender oder auch Podcasts haben dann so gesagt, ja, können wir auch noch mal ein paar andere Stimmen hören? Also was ich erzähle, kann ja alles toll sein, aber es kann auch kompletter Quatsch und Marketinggefasel sein. Wir wollen auch mal andere Stimmen sprechen. Und da kamen dann immer eben vor allem dann junge Mütter aus dem Team, die dann sagten, ja, 5-Stunden-Tag ist schon für uns großartig, weil ich kann irgendwie das Kind kurz zur Oma oder in die Kita bringen und danach bin ich wieder da und habe einfach auch keinen Stress und kann viel entspannter die Mutter- oder Vaterrolle übernehmen und darin aufgehen. Ja, also 95% war sicher ich, aber auch es gab langsam immer so ein paar Pflänzchen, wo auch andere Menschen da vors Mikro gekommen sind.
Und war das dann nicht auch so, weil das genau der Grund, wieso ich auch nochmal nachfrage, weil ich mir das nämlich vorstellen kann, dass Mitarbeitende von euch gesagt haben, ah ja, okay, der Lasse hat sich da sowas ausgemacht, ist ja nicht schlecht, ist ja ganz cool für uns, aber ansonsten geh mir aus dem Weg, ich will einfach nur meine Webseiten bauen. Ich bringe das jetzt mal ganz tump runter, weil ich sag mal, diese Entwicklung hin zu einem ganz neuen Geschäftsmodell, das hat ja erstmal gar nicht so viel mit dem rein auf der inhaltlichen Ebene zu tun. Also wenn ich jemand bin, der Digitalkonzepte entwickelt, habe ich ja mutmaßlich daran auch eine Freude, eine Expertise. Die hänge ich ja jetzt nicht einfach in Rauch und sage, ab heute bin ich OE-Entwickler oder OEler. Ja. Also das sind ja ganz unterschiedliche Skills, die da gebraucht werden, Themen, auch vielleicht eine ganz andere Ansprache der Kunden und so weiter und so fort. Wie ist denn diese Transformation eurer Agentur denn gelungen? Ein bisschen was hast du schon gesagt, aber das würde mich wirklich interessieren.
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Also wir sind ja ein paar Jahre dann zweigleisig gefahren. Ne? Einfach zweigleisig, wir haben das alte Businessmodell gehabt und belassen und das neue aufgebaut. Da muss ich auch tatsächlich sagen, das hat auch zu viel Wechsel geführt bei uns, weil das, was du sagtest, stimmt natürlich komplett. Manche haben auch echt keinen Bock auf die Marketing-Hampelei. Ich drücke das mal so,
natürlich.
So salopp aus. Ne? Also manche sitzen nämlich da und es nervt die, dass Reingans, hier ich, dass der da wieder im Fernsehen rumeiert und irgendwas erzählt, was mich gar nicht interessiert. Auch wenn man profitiert davon, weil es einen 5-Stunden-Tag gibt. Aber das ist so. Und manche haben auch dann den Job gewechselt, weil wir einfach unser Businessmodell weiter angepasst haben. Und die haben gesagt, ja, ich will aber digitales Marketing weitermachen. Und deswegen bleibe ich nicht hier. Und das war auch, also ich muss echt sagen, ich sag mal, mit den allermeisten von Menschen, die hier gegangen sind, bin ich immer noch sehr eng und wir sind immer noch im Austausch. Das war nicht so, dass hier Leute gegangen sind, weil die das alles schlimm fanden und wir waren doof, sondern die sind gegangen, weil ihr persönlicher Purpose sich nicht mehr deckte mit dem, was wir als Organisation jetzt an Purpose haben. Also das heißt, das ist komplett fein. Ne? Also wir werden auch grundsätzlich, glaube ich, in der Arbeitswelt nicht mehr diese Situation sehen wie früher. Ja, ich habe jetzt einen Job, da gehe ich die nächsten 60 Jahre hin und bin in der Rente und dann ist alles gut gewesen. Das sieht man ja jetzt schon an Zahlen, wie oft Menschen den Job wechseln und so weiter. Und das hat sich hier eben aufgrund der geänderten Lage, ne, was tun wir jeden Tag, hat sich das sicher auch ein bisschen beschleunigt an der Stelle. Also Menschen sind gegangen, weil sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben mit dem, was wir tun, weil die eigentlich doch lieber Webseiten gebaut haben.
Also das klingt an der Stelle, was eure Veränderung intern betrifft, auch nach einer gewissen Evolution, nicht Revolution, dass sich Dinge auch ausgeschlichen haben oder entwickelt haben und dann irgendwann kam der Moment, wo du sagst, wir skippen jetzt komplett. Ja. Und jetzt gehen wir mal auf die Ebene Arbeitswelt, weil ich würde ja ganz gern so ein bisschen zwischen den Ebenen springen, was ist bei euch intern passiert. Wie erlebst du das, was gerade auf der großen Bühne diskutiert wird? Wir hatten gerade letztes Jahr sehr, sehr viel und sehr intensive und hitzige Diskussionen zum Thema 4-Tage-Woche, auch unglaublich viel. Ich suche nach einem freundlichen Wort, mir fällt es nicht ein, dummes Zeug, was da geredet wurde.
Das ist doch ganz freundlich.
Auch viel Missverständnisse. Wie hast du darauf geschaut, wo ihr ja wirklich dieses Thema Arbeitszeit nochmal ganz neu aufgebohrt habt? Wie hast du drauf geschaut? Wie schaust du jetzt drauf?
Also ja klar, ich verfolge das schon ewig und 3 Tage. Eigentlich ab dem Moment, wo in Neuseeland der Andrew Barnes sein Team von dem Finanzdienstleister die 4-Tage-Woche medienwirksam geschenkt hatte, sozusagen. Ich wurde irgendwann vom Handelsblatt angefragt, ob ich ein Streitgespräch mit Michael Hüter machen kann, dem Chef vom IW Köln, und bin dann nach Berlin, habe das natürlich gerne gemacht und habe mit Michael Hüter da zusammengesessen und wir haben uns darüber unterhalten, ob jetzt längere Arbeitszeiten oder eben kürzere Arbeitszeiten sinnvoll sind. Und was ich festgestellt habe, ist, dass Michael Hüter ein sympathischer und sehr schlauer Mann ist, aber dass wir eine gänzlich unterschiedliche Perspektive und Sprache sprechen, wenn es darum geht, wie man über Arbeitswelten spricht. Ne, ich bin erstmal glaube ich, wir können uns darauf einigen, wir hier, dass die Welt sich so schnell dreht und verändert wie noch nie zuvor auf einer globalen Sicht. Ne? Also wir haben irgendwo Disruption und und Innovationen, die maximale Auswirkungen auf Arbeitsrealität in jedem Arbeitsplatz haben. Ne? Also wir haben jetzt plötzlich alle Rechner, wir haben plötzlich jetzt auch KI, wir haben 1000 Dinge, die es vor 10 Jahren noch nicht gab. Ich sage immer, die Natur der Arbeit hat sich auch extrem gedreht, weil wir müssen meistens keinen repetitiven Quatsch machen. Dafür gibt es zum Beispiel Outlook-Regeln, dafür gibt es zum Beispiel KI-Lösungen und Automatisierungslösungen. Und ich glaube, das ist eine Sache, der Fokus ist immer mehr auf menschliche Kompetenzen, Stärken und auf, naja, Kreativität und auf menschliche Skills. Und das stumpfe Arbeiten, das Wegarbeiten, das ist halt nicht mehr vorhanden. Und das stumpfe Abarbeiten eines Prozesses auch nicht. Und wenn wir aber Wertschöpfung nicht durch einen stumpfen Prozess heben, sondern durch Innovation und Kreativität, dann ist auch dieser Faktor Zeit nicht mehr der maßgebliche Messwert, also ne, der KPI, über den wir reden müssen. Weil wir nicht in 8 Stunden 8-mal so viel machen wie in einer Stunde, sondern weil wir natürlich auch manchmal ein Mittagstief haben. Manchmal haben wir auch keine Idee. Wir werden auch nicht kreativ, nur weil wir dann angeschrien werden. Also, das heißt, wir haben...
Erstaunlicherweise,
genau. Und man sieht auch einfach, wann Erschöpfung ein... Also man kennt das doch, wenn man Abi-Klausuren sich erinnert oder wenn man irgendwelche anderen krassen Workshops mal hatte. Ey, nach 6, 7, vielleicht 8 Stunden ist auch wirklich der Ofen aus. Da kommt nicht mehr viel raus. Da braucht man einfach mal Feierabend. Und das sind so... Deswegen gucke ich auf diese ganze Diskussion und denke so, ey, worüber reden wir eigentlich? Das ist doch eine riesen Nebelkerze. Wir tun die ganze Zeit so, als würden wir einen Takt haben und den würden wir alle halten können. Wäre auch so schön, wenn das so wäre, weil das Controlling dann total gut alles messen könnte. Aber das ist doch nicht so. Ne, wir können auch 10 Stunden am Tag im Büro sitzen und nichts tun. Also genauso, also und das ist übrigens auch jetzt mal, wenn wir kurz auf hybrides Arbeiten gucken, ob ich im Büro nichts tue oder im Homeoffice nichts tue, das muss auch immer noch keiner rausfinden. Ne, also das heißt, diese Debatte finde ich ganz schrecklich, weil verkannt wird, dass wir immer Höchstleistung brauchen. Ne, wir brauchen richtig, wir müssen uns wirklich anstrengen in Deutschland, dass wir echt einen geilen Job machen, auch auf dem internationalen Vergleich. Aber das hat nichts mit Arbeitszeiten zu tun. Und ich finde, deswegen ist es eine fehlgeleitete Diskussion, die mich auch wirklich nervt.
Inwieweit bist du auch an dem, ich sag mal in Anführungszeichen, Vorwurf vorbeigekommen, dass man sagt, naja gut, aber letzten Endes machst du ja auch nichts anderes, als über Arbeitszeiten reden. Also wir reden jetzt nochmal über den 5-Stunden-Tag so, weil das ist ja auch nur eine Konvention. Halt letzten Endes die gleiche, nur mit weniger Stunden. Aber das Paradigma Zeit hast du ja erhalten. Ja. Ist das ein Thema, womit du dich oft auseinandergesetzt hast, wo du auch vielleicht selbstkritisch heute drauf schaust und sagst, ob wir nur sagen 8 oder 10 oder 5, das ist eigentlich ganz grundsätzlich die falsche Frage.
Ja, das ist ein valider Punkt. Also uns wurde auch vorgeworfen und auch zu Recht, das ist gar kein New Work, was wir machen. Das ist super Old Work, weil wir sagen, von 8 bis 1 Anwesenheitspflicht, Vollgas geben und Schnauze halten, bitte. Das war mega Old Work. War aber eigentlich nur, das ist ja auch irgendwie nur eine temporäre Betrachtung. Das war in dem Moment die beste Antwort, die wir hatten auf, wie können wir das vielleicht besser gestalten? Und wenn man das jetzt vorspult, 7 Jahre ins Heute, ja, wir sind ja auch weitergegangen. Ne, wir sind jetzt komplett bei, jeder kann arbeiten, wann und wie und wo und wann und so. Ne, das ist so ganz anders. Mich hat spannenderweise zu Beginn von Corona meine Schwester angerufen und meinte, Lasse, das ist die Chance für dich, vom 5-Stunden-Tag wegzukommen. Und das meinte sie nicht von wegen, jetzt kannst du deine Leute wieder lange ausnutzen, sondern eher so, ey, leg das zu den Akten, du kannst jetzt wirklich weiter mit deinen Learnings weitergehen, nämlich, dass es eigentlich um die Kultur geht. Das ist übrigens auch ein wichtiger und lustiger Aspekt. Wir haben in dieser Anfangsphase immer mit Supervision gearbeitet, haben immer wieder interne Teamworkshops gehabt, um zu gucken, wo stehen wir, was ist richtig und was ist falsch, also wo lernen wir Dinge. Und bei jedem Mal gab's auf die Frage, wie der 5-Stunden-Tag besser funktionieren kann, die Antwort, oh, wir brauchen mehr Team-Events. Und das ist uns einfach so klar geworden, ja, man kann die Prozesse optimieren, dass man in weniger Zeit das Gleiche schafft. Aber wenn die Kultur nicht mitzieht, wenn man nicht mehr die Bindung an das Team hat, weil die Menschen keine Zeit mehr für Kulturarbeit haben, dann bringt das auch nichts. So, und das führt uns eigentlich dahin, wo wir hin müssen, nämlich wie schaffen Organisationen und Teams es eigentlich, wirklich hochwertig zu arbeiten, also einen hohen Output zu haben und gleichzeitig nicht krank zu werden und zufrieden zu sein und gut miteinander zu sein und, naja, gebunden ans Unternehmen im besten Fall. Mhm. Also darum geht es ja eigentlich.
Ich unterscheide da ja gern nochmal zwischen gebunden und verbunden, um da auch nochmal so die qualitative, feine Semantik da reinzubringen im Sinne von, bin ich aus eigenen Stücken verbunden, ja, intrinsisch, oder bin ich eher gebunden im Sinne von, ja, so viele Alternativen habe ich gar nicht. Aber das ist ja auch ein ganz eigenes Thema. Würdest du sagen, ihr habt euch heute von dem Paradigma der Arbeitszeit weitestgehend emanzipiert?
Ich glaube schon. Ich glaube schon. Vor allem auch noch eine lustige Anekdote. Die Menschen, die sich bei uns beworben hatten und die hier an Bord waren, die haben fast alle gesagt, der 5-Stunden-Tag interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil ich liebe meinen Job. So. Und ob ich jetzt 5 Stunden arbeite oder 8, ist mir eigentlich völlig egal. Manche haben natürlich gesagt, ja, aufgrund meiner Elternrolle kann ich nur so arbeiten, deswegen ist es für mich super. Aber am Ende ging es gar nicht darum. Also die schlechten Bewerbungen, die wir bekommen haben, für die war der Ausschlag 5-Stunden-Tage. Die guten waren, mich interessiert das gar nicht. Ich sehe nur, dass ihr eine richtige Kultur, die richtige Haltung gegenüber Arbeit habt. So, das war spannend. Ja, mittlerweile, also ich glaube, es ist mir auch persönlich wirklich total Schnurz, wann, wie Menschen arbeiten. Ne, also eigentlich schon immer gewesen. Es ist mir doch völlig egal, ob jemand 7 Tage, 10 Stunden arbeitet. Wenn er das möchte und das in seine Lebensplanung und Phase passt, soll er doch gerne tun. Ich arbeite auch manchmal viel mehr und total gerne, bin aber extrem reflektiert darüber, wann ich das auch nicht tue. Ne, und ne, also das ist jetzt so, muss man auch vorsichtig sein, wann wird es zur Arbeitssucht und so weiter. Aber am Ende geht es echt immer, auch bei uns und dem, was wir tun, immer darum, ey, wie kriegen wir die Potenziale gehoben, die da schlummern, ohne dass wir Menschen irgendwie dabei verlieren, weil die kaputt gehen, ne, weil die vielleicht auch über ihre eigene Sozialisierung stolpern und so weiter und so fort. Das heißt, Arbeitszeiten, ja, das ist natürlich ein Aspekt, ne, weil am Ende hat ein Tag 24 Stunden und irgendwo muss auch Arbeit geleistet werden. Und in einer Stunde wird man vielleicht nicht alles schaffen, um eine Produktivität zu halten.
Genau. Ja, also ganz kann man die Dynamik nicht aushebeln. Mhm. Wenn ihr jetzt heute mit Unternehmen arbeitet, die sich in der Hinsicht weiterentwickeln wollen, die eben ihre eigenen Wahrheiten da mal überprüfen möchten, ich nenne das jetzt mal oder schreibe das mal ganz groß. Was sind das für Unternehmen? Sind das Mini-Reihengänse oder sind das ganz andere Vögel, die ihr da auf ihrer Flugshow... Mini-Reihengänse. Weil das wäre ja nämlich, du weißt schon, wo meine Frage hinführt, so ein bisschen implizit dieser Vorwurf, ja gut, als Agentur und so, schon klar, da kann man sich alles mögliche mal ausprobieren und ausdenken. Ja, aber komm mal zu uns, hier wird gehämmert und gebacken und hier wird... gebaut und hier wird operiert und was auch immer. Ja? Was sind das für Unternehmen?
Tatsächlich waren das natürlich, oder leichter ist es natürlich, wenn es ein kleiner Mini-Reihengans ist, also irgendwie zwischen 10 und 20 Menschen groß und die können sich da eh irgendwie sehr agil sich alles zurechtlegen und sind ja eher so Startup-mäßig. Tatsächlich haben wir mittlerweile einige Kunden so aus dem Mittelstand mit 100 bis 400 Mitarbeitenden, die einfach sehen, dass die zu langsam sind für die Geschwindigkeit der Zeit, ne? Oder dass die keine Menschen mehr finden oder dass die einfach merken, irgendwas läuft jetzt nicht mehr rund oder wir Entscheidungen dauern zu lange und so weiter und so fort. Jetzt sind auch wir haben tatsächlich auch ein paar Konzerne, mit denen wir arbeiten. Auch da muss man sagen, wenn da 100.000 Mitarbeiter sind, ne, oder Mitarbeiterinnen, die arbeiten ja nicht alle den gleichen Job. Das sind ja immer Teams, das sind immer irgendwelche Zellen von x Leuten. Und ich glaube, am Ende geht es auch gar nicht darum. Es geht echt darum, was gibt es für Herausforderungen für die einzelnen Teams oder Menschen, die vielleicht nicht besprechbar sind. Und wir sind dann eigentlich mehr so der Treuhänder von einer Meinung, die da ist, aber die nicht getraut wird zu teilen. Und wir gucken dann, wie wir, also bei uns, wir haben mittlerweile auch Psychologen an Bord und so weiter, wie kriegen wir das gehoben und wie kriegen wir das transportiert an die Geschäftsführung oder die Vorstände, und machen daraus Möglichkeiten zur Verbesserung, sodass Menschen mehr Bock haben oder agiler, produktiver, glücklicher arbeiten wollen und können. Genau, das ist so ein bisschen das Ding. Also früher hatten wir viele kleinere. Da merken wir aber, das ist auch schwierig, wenn wir als Beratung da drin sind, weil wir sind nicht jetzt irgendwie super teuer oder so. Wir sind, glaube ich, kompletter Durchschnitt oder ganz normal. Aber natürlich braucht so eine Veränderung auch Zeit, also auch mit externer Begleitung. Und kleinere Läden sind dann nicht unsere Zielgruppe, weil das können die sich gar nicht leisten. Ja, das, so. Und deswegen sind wir gerade eigentlich vornehmlich immer im Mittelstand unterwegs und gucken, wie kriegen wir das hier besser hin. Und du hast eben gehämmert und gebacken gesagt, das ist eine ganz spannende Geschichte, wenn wir in Produktionsunternehmen sind. Ne? Weil wir da haben wir die Verwaltung, da haben wir die Produktion, da ist per se schon was schwierig, oft. Ne? Also in vielen Organisationen ist da eine riesige, keine Augenhöhe, um das mal so zu nennen. Wir hatten letztens ein spannendes Projekt, da haben wir, da geht es aber tatsächlich wieder um Arbeitszeiten. Da haben wir die städtischen Kliniken hier in Bielefeld auf eine 4-Tage-Woche transformiert. Also den gesamten Bereich Pflege auf 4 Tage reduziert. Und siehe da, auch hat auch wunderbar funktioniert. Aber das war auch für uns mal was ganz anderes, in so eine Branche einzutauchen und zu schauen, okay, wo sind denn hier die Probleme und wo sind Herausforderungen, wie können wir das lösen? Weil, und jetzt kommt das Große, was alle erwartet, es wird wenig Menschen geben in Zukunft, die arbeiten wollen und können. Nicht, weil die Generation nach uns keinen Bock mehr hat auf Arbeiten. Das ist die nächste bescheuerte Diskussion. Total bescheuert. Sondern weil einfach die Alterspyramide in Deutschland seit 50, 60 Jahren genau zeigt, ach guck mal, wir haben ein Riesenproblem und keiner adressiert das vernünftig.
Mhm. Ja. Es gibt so einen Podcast, den ich eigentlich ganz gern höre, und die sagen immer im Intro, naja, also 4-Tage-Woche, wenn mein Haus freitags brennt, hätte ich schon ganz gern, dass es gelöscht wird. Und dann denke ich immer, ja, das ist witzig, aber das ist ja nicht der Punkt. Also 4-Tage-Woche heißt ja nicht, dass das Unternehmen nach 4 Tagen die Kette vors Schloss macht, sondern das ist ja auf einer intraindividuellen Ebene eine 4-Tage-Woche, und das heißt ja nicht, dass das Unternehmen nur 4 Tage die Woche geöffnet hat. Vielleicht magst du da mal als so einen Mini-Deep uns mal mitnehmen, jetzt bei der Pflege. Wie funktioniert das? Was waren auch da so die Ergebnisse sozusagen? Wie wird das bewertet? Waren alle total happy und erleichtert, dass sie jetzt nur noch 4 Tage die Woche arbeiten müssen? Oder gibt es vielleicht auch kontraintuitiv Kritiker oder Skeptiker, die sagen, ich möchte das gar nicht?
Ja, das kann ich gerne machen. Erstmal muss ich aber noch ein Zitat, was ich von Carsten Maschmeyer gelesen habe, ist jetzt nicht, ich bin jetzt nicht größter Carsten Maschmeyer-Fan, aber der hatte ein Zitat, das fand ich wirklich auch erwähnenswert, nämlich wir reden gar nicht über 4- oder 5-Tage-Wochen, sondern wir reden über 4 Tage oder 0-Tage-Wochen. Das heißt, wenn wir mal nach vorne spulen 10 Jahre und den Fachkräftemangel mal weiter auf einer Skala uns angucken, dann kommt halt niemand mehr zum Hauslöschen. Ne? So. Genau. Und bei der Pflege ist es das Gleiche. Wir haben Hunderttausende nicht besetzte Stellen und die Pflege als Job ist extrem unattraktiv. Ich dachte früher, bis wir dieses Projekt gemacht haben, das läge an der Bezahlung, ist gar nicht so. Das ist keine schlechte. Ich habe die Brutto-Monatsgehälter mal gesehen und gehört und mich darüber informiert. An der Bezahlung liegt es nicht. Es gibt 2 bis 3 wesentliche Faktoren. An der Planungssicherheit ist das ist ein wesentlicher Punkt und an der Kulturfrage. Wie geht ärztlicher Dienst mit Pflegekräften um? Das sind so die 2 wesentlichen Aspekte. Und das war auch unser Tor. Wir haben, es gibt natürlich auch zig Studien darüber, ne? Wir haben geguckt, was muss wie passieren, um eine Planungssicherheit herzustellen, die größer ist als aktuell? Und wie kriegen wir die Kulturfrage gelöst? Das zweite ist das kann man mal nicht einfach so lösen. Aber zum ersten, und auch zu deiner Frage, diese 4-Tage-Woche wurde eingeführt, das heißt, die haben eine 93,x% Stelle verteilt auf 4 Tage, aber mit lang geplanten Vorlauftagen. Und wenn man 100% haben möchte, weil die ja nach Tarif bezahlt werden, muss man eine Sonderschicht im Monat machen. So. Man könnte meinen, das wäre für alle super, aber tatsächlich haben manche Menschen, mit denen wir da in Interviews gesprochen hatten, gesagt, wenn die kommt, verpflichtend für alle, kündige ich, weil, und jetzt kann man einfügen, weil meine Eltern zu Hause mich brauchen, weil mein Partner mich braucht, weil meine Kinder mich brauchen oder weil mein Haustier mich braucht, weil nämlich die einzelnen Tage 1,5 Stunden, glaube ich, länger sind. Das heißt auch da, so wie bei mir damals mit dem Glauben, oh, die 5-Stunden-Tage, es muss für alle das Beste sein. Nee, für manche hatten da nicht so unbedingt Bock drauf. Die wollten lieber 8 Stunden ein bisschen entspannter als 5 Stunden hart arbeiten, so. Oder smart arbeiten. Auf jeden Fall war das dann so, okay, durch die Interviews kam einfach auch wieder raus, wie verschieden Menschen sind, wie viele Perspektiven es gibt und dass es echt verschiedene Antworten darauf geben muss. Und ich glaube, so eine Vier-Tage-Woche war jetzt der erste Schritt dahin, dass die Pflegekräfte sich besser fühlen, dass die Planungssicherheit erhöht wurde, dass viel mehr Bewerbungseingang ist und so weiter. Ich glaube, zukünftig werden wir sehen, es wird jedes Arbeitszeitmodell der Welt geben, vor allem in der Pflege, wo nämlich 365 Tage im Jahr 24/7 gearbeitet werden muss. So.
Ja, genau. Schön, dass du Carsten Maschmeyer nochmal erwähnst. Der war vor 3 Folgen hier zu Gast bei Good Work und ich habe ihm dann tatsächlich auch die Frage gestellt, wie er damit umgeht, dass ja viele ihn doch nicht wirklich sympathisch finden, aber dann anerkennen müssen, dass das, was er ja von sich gibt, verdammt schlau oder vernünftig klingt. Und da hat er ein bisschen gezögert, sag ich so nach dem Motto, haben wir dich vorher falsch verstanden oder gab es wirklich einen Sinneswandel? Und war ganz interessant. Also er hat da
und
noch
jetzt
mal
bin
ein bisschen,
ich aber neugierig. Gab es einen Sinneswandel?
Naja, schon. Er hat ja schon eine ziemlich tiefe Lebenskrise. Also an der Stelle, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr interessiert seid, hört unbedingt mal rein. Es ist wirklich eine Confession. Ja, also er gibt wirklich ein Lippenbekenntnis, was in ihm so vorgegangen ist und wo er auch versucht hat, immer nur den starken Mann nach draußen zu markieren und eben Schwächen nicht eingestanden hat. Und das sieht er heute anders. Da schaut er anders drauf. Hat ja auch da eine ziemlich einschneidende Erfahrung gemacht. Ja? Und
spannend.
Du und ich, wir wissen nicht, was alles sonst noch in dem schlummert. Sei ihm auch zugestanden, aber spannendes Gespräch. Zurück zu dir, zu deinem Thema, beziehungsweise das, was ihr treibt. Ich danke auch nochmal für den Einblick in dieses ganz konkrete einzelne Thema oder den einen Kunden. Wir wollten ja auch über das Thema Selbstorganisation reden, denn wenn ich diese Hürden oder diese Strukturen, diese festen Strukturen der Arbeitszeit verlasse, dann hat das ja nicht nur Auswirkungen auf eben das Arbeitszeitkonto, sondern auch, wie organisiere ich Entscheidungen? Ja, wie, das trägt ja unter Umständen viel mehr Verantwortung und Entscheidungsmacht auf die Schultern des Einzelnen. Stichwort Eigenverantwortung und Selbstorganisation. Was ist euch zunächst mal bei euch selbst begegnet? Und dann können wir vielleicht im nächsten Schritt gucken, was heißt das für das, was bei euren Kunden passiert auch?
Ja, also ich glaube, wir haben irgendwann mal vor 10 oder 20 Jahren schon, irgendwann damals gab es ja so diesen Hype, wir müssen alle Scrum arbeiten, wir müssen alle agil sein und so weiter. Und bei ganz vielen Organisationen, die wir treffen, ist das aber so ein verbrannter Begriff, weil die gemeint haben, ja, wir machen so ein bisschen agil, hatten aber gar nicht klar, was es bedeutet und hatten das Regelwerk drumherum nicht fest. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die wir häufig sehen und die wir versuchen anders zu machen. Wir brauchen natürlich ein paar verbindliche Regeln, nur mit klaren Regelwerken. Und sei es nur ein paar Regelwerke, kann Agilität funktionieren. Da müssen Rollen geklärt sein. Da muss aber auch vor allem, und das ist ein Riesenthema, die Ausrichtung klar sein. Warum machen wir Dinge und wo wollen wir eigentlich hin damit? Das heißt, wir brauchen auch da bei einer Selbst- oder bei Entscheidungskompetenz, wenn wir das einfordern, ja, die müssen doch Klarheit darüber haben, wo es hingeht und die müssen kompetent sein, so eine Entscheidung überhaupt treffen zu können. Das heißt, es kann ja jetzt nicht jeder plötzlich Entscheidungen treffen, wenn der Bereich, wenn sie in dem Bereich nicht kompetent sind. Und ich glaube, da muss man auch da wieder gucken, mit wem haben wir es hier zu tun im Team? Wo sind die Stärken? Das ist auch so ein wesentlicher Teil bei unserer Arbeit an uns und mit unseren Kunden. Wir lieben Stärkentests, ne? Und darüber das transparent machen, von wer bin ich eigentlich? Auch das Thema Check-ins, so, ne? Also so persönliche Bindung und persönliches Zeigen von, ey, das bin ich und das kann ich nicht. Das führt dazu, dass wir besser werden, alle zusammen. Und ich glaube, das ist ein Thema bei Selbstorganisation. Man muss Klarheit haben, wo geht die Reise hin? Man muss wissen, was können die Menschen? Das darf besprechbar sein, weil man muss nicht alles können, auch wenn man das in der Uni nach dem BWL-Studium eingepeitscht bekommen hat, dass man jetzt der Supermanager oder die Supermanagerin sein könnte. Und ja, wir brauchen halt Strategieklarheit auch. Und das ist ja auch so ein Ding, die Transparenz, die man braucht, um auf einer guten Grundlage Entscheidungen zu fällen, die wird in manchen Organisationen ja allen nicht gewährt. Na, das ist eine Chefentscheidung, das wollen wir nicht teilen. Ihr müsst nur wissen, dass es jetzt da lang geht. Ja, okay, wenn man nicht Klarheit darüber hat, wie die Strategie mit allen Facetten aussieht, dann kann man halt auch wirklich nur nach dem Bauch entscheiden. Genau.
Jetzt habe ich mal ein bisschen auf eurer Seite rumgeschaut. Ihr bietet ja die nämlichen Dinge an, also Agilitätsformate, natürlich auch Scrum, natürlich OKR, die verschiedenen Modelle. Ist es damit getan? ganz kritische Frage, dass wir Wissen vermitteln, dass wir Kompetenzen versuchen anzureichern, oder kommen wir da nicht trotzdem an irgendeine Grenze, wo wir sagen, Selbstorganisation braucht viel mehr als nur das, was wir über einen rein kognitiven Ansatz vermitteln können.
Absolut.
Was erlebst du mit deinen Kunden?
Also das ist natürlich nur, also erstmal, wir müssen oben, also wenn wir über hierarchische Organisationen sprechen, und das darüber sprechen wir in 99,99% der Fällen, dann muss oben verstanden worden sein, wofür das gut ist für alle und warum das ein ganz anderes, ja, warum das ganz anders ist. Also warum das ein ganz anderes Arbeiten ist. Und da würde ich gerade mal schnell einen Blick zu der Bayer AG und Bill Anderson, dem CEO von Bayer, gerade lenken, der nämlich im Handelsblatt-Podcast da wunderbar drüber referiert hat, warum er da so viele Menschen aus ihren Führungspositionen rausschmeißt und das ganze Ding auf Selbstorganisation dreht. Das ist ein Beispiel dafür, da hat es der CEO verstanden. Ich wünsche mir für Bayer und ihn, dass die Stakeholder ihn auch lange noch gewähren lassen, weil das halt nicht einfach so ein Prozess ist wie, oh, ich fange jetzt an und in einem Wort ist es durch, weil das muss ja auch durchdekliniert werden durch alle Führungsebenen, damit alle verstehen, ach so, so geht das. Das bedeutet Selbstorganisation und Agilität. Das heißt, ja, also Handwerkszeug brauchst du auf dem Weg dahin, aber es muss auch ein Verständnis in der Chefetage da sein und das muss vorgelebt werden und bei jedem Fehler zum Beispiel muss das auch bestehen, ne? Also dass man dann nicht plötzlich beim ersten Sturm in die alten Muster, was wir übrigens gerade hier in Deutschland häufig sehen, dass wir beim ersten Sturm gerade alles, was New Work ist oder alles, was schon die Studienlage zeigt, wieder wegschmeißen und wieder die Peitsche rausholen. Das heißt, es muss also erstmal eine Haltung muss da sein und die muss sich verbreiten, weil sie wirklich gelebt wird. Und dann braucht man eben dazu Handwerkszeug. Ne? Also wir müssen wissen, wie agile Methoden warum funktionieren. Wir brauchen auch die Prozesse, also wir brauchen auch die Tools dafür. Ne? Wir müssen eben, ja, das ist eine andere Art zu arbeiten, glaube ich.
Gibt es auch Menschen, gibt es Organisationen, wo du sagst, die sind für Selbstorganisation nicht geeignet? Oder Kontexte?
Ja, ich glaube, es gibt natürlich so diese Frage nach Reifegrad, sowohl von der Organisation, aber auch von Menschen, die da in der Führung sind. Wir erleben das manchmal, dass da das klingt manchmal so von oben herab, das will ich gar nicht, so soll das bitte nicht klingen, aber ich glaube, wir kennen oder haben vielleicht alle mal so Personen im Kopf, die an manchen Stellen nicht ausreichend reflektiert mit sich und ihrem Wirken umgehen. Ne? Das heißt, denen ist nicht bewusst, was passiert, wenn du jemanden, also wenn die jemanden anschreien. Die glauben, das wäre ein normales Verhalten im beruflichen Kontext. Nein, das ist es nicht. Und ich glaube, das ist so, wenn da sozial oder emotionale Missstände in Führungsetagen noch sind, dann ist Agilität und Selbstorganisation praktisch überhaupt nicht möglich. Das heißt, ich finde, es ist ein gewisser Reifegrad, wenn der nicht erreicht wird, sondern archaische Strukturen und hierarchische Strukturen zementiert sind, dann braucht man nicht damit anfangen.
Jetzt provoziere ich dich mal ein bisschen. Mhm. Also komme aus einem aus einem sehr konservativen Elternhaus. Mein Vater hatte da noch sehr konkrete Vorstellungen, wie Familie und wie Erziehung zu funktionieren hat. Und als ich meinen Führerschein gemacht habe und gesagt habe, ob ich mal mit seinem Auto fahren dürfte, hat er diesen goldenen Satz, ich muss schon lachen, geprägt. Du bekommst mein Auto erst, wenn du mehr Fahrpraxis hast. Und dann habe ich gesagt, und das mache ich genau womit?
Mhm.
Und dann ist ihm das, glaube ich, aufgefallen, dass der Satz so semi-schlau war. Also mit anderen Worten, das ist ja auch wirklich so ein Punkt, an dem viele Reifegradmodelle auch kritisiert werden. Ist es nicht vielleicht auch manchmal genau andersrum, dass ich erst durch die Erfahrung die Reife entwickeln kann? Natürlich mit Risiken, natürlich mit einer gewissen Fallhöhe. Da geht es im Zweifelsfall nicht um einen kleinen Rempler im Auto, sondern da geht es um, fahre ich hier ein Unternehmen im schlimmsten Fall an die Wand? Ja, wir wollen jetzt mal nicht den Teufel gleich ganz an die Wand malen. Aber die Frage ist ja tatsächlich auch, mache ich es mir zu einfach, wenn ich sage, die haben hier noch nicht das Richtige, jetzt kommt ein schlimmes Wort, Mindset, und erst wenn das stimmt, dann können wir damit mal anfangen. Ist es nicht genau andersrum, dass ich durch die Erfahrung der Selbstorganisation die Erkenntnis erlangen kann, ist was für mich oder nicht? Wir bleiben nochmal auf der Individualebene, nicht Team und Organisation.
Also Menschen, die so sind, wie ich sie gerade im Kopf hatte, die geben ja gar nicht die Verantwortung ab. Das heißt, die sind immer dabei. Das heißt, die verhindern Selbstorganisation durch die Energie oder ihr konkretes Verhalten. Das heißt, das macht es dann unmöglich.
In der Führungsrolle. Ja.
In der Führungsrolle, genau.
Genau, okay.
Ich hatte eben im Kopf, es gibt ja dieses Wort set, also ist es safe enough to try. Und ich glaube, das ist halt auch wichtig, ne, dass man jetzt mit deinem Beispiel mit deinem Vater, ist es safe enough to try, dich fahren zu lassen? Ja, du hast halt einen Führerschein gerade gemacht, eigentlich müsstest du es können. So. Und dann gibt es natürlich Frameworks wie Radical Delegation zum Beispiel, wo man überlegt, okay, wie teuer wäre ein Fehler und wie hoch ist die Kompetenz, die man für das Tun braucht, diese Aufgabe? Das heißt, du hast auf der einen Achse die Kompetenz und auf der anderen Seite hast du die Frage nach dem Impact. So. Und da kann man eigentlich extrem schön und leicht ableiten, ist es sinnvoll, den Knopf für die Atomrakete einem Psychopathen zu geben, weil der Impact halt krass wäre? So? Oder sollte man da vielleicht lieber einen Menschen dran lassen, der keine psychologischen Störungsmuster aufweist? So, also, ich will nur so jetzt sagen.
Völlig absurde Beispiele.
Auf
solche Ideen.
Genau. Ja. Aber das sind so Sachen, ja, man kann halt, man muss ja nicht in Selbstorganisation sofort den Schlüssel zum Safe an den Praktikanten übergeben. Und da kommen wir wieder zu safe enough to try und so hin. Ne? Das heißt, ja, man kann ja Versuche starten. Man kann ja auch Testballons, heißt das ja irgendwie im Organisationssprech. Man macht irgendwo ein Pilotprojekt, einen Testballon und guckt, was lernen wir daraus? Und wenn das für die Organisation, warum auch immer, nicht passt, geht man einen Schritt zurück und guckt, ob man es anpasst. Ne? Das ist ja eigentlich der Weg. Von jetzt auf gleich einen Konzern umkrempeln, so wie das Bill Anderson macht an der Stelle, ist entweder genial oder geisteskrank. Das werden wir erst in 2 Jahren erkennen. Ich finde aber die Art, wie er darüber spricht, schon ziemlich beeindruckend. Er weiß ganz genau, wie es funktioniert.
So. Das ist bemerkenswert. Naja, und es gibt, um in unserem Beispiel zu bleiben, begleitetes Fahren. Ja?
Genau.
Aus Gründen.
Ja, genau. Und manche, die keine Begleitung brauchen, die dürfen auch alleine fahren. Oder die begleiten dann wiederum andere und so weiter. Das heißt wirklich, da passiert sehr viel.
Wo ist es schwieriger, wo braucht es vielleicht auch mehr Überwindung, in eine Selbstorganisation zu gehen, auf Seiten Führung, die Schwierigkeiten haben, Verantwortung abzugeben, auf Seiten Mitarbeitenden, die Schwierigkeiten haben, Verantwortung zu übernehmen?
Jetzt spontan würde ich sagen, auf Seiten der Führung Verantwortung abzugeben, weil das genau konträr zum gelernten Verhalten ist und zu der Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind. Ne? Also, was ist eine Führungskraft? Ja, die geht da vorne, die ist in einer, die weiß genau, was Phase ist, die delegiert die Aufgaben zu allen und so weiter. Ich glaube, die einzelnen Mitarbeitenden, die stehen morgens auf, die können sich die Zähne putzen, die können duschen, die können sich anziehen, die haben vielleicht ein Haus, die haben Kredite, die haben, also die leben ja. Ne? Die sind ja nicht irgendwie Babys, die schreiend immer nach der Führungskraft rufen. Also ich glaube, die haben grundsätzlich in der Mehrheit weniger Probleme als die Führungskräfte. Nun muss man jetzt auch gucken, viele Menschen wollen auch geführt werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle...
Ja, eben, ne? Genau.
Also es ist nicht genau, so, dass deswegen alle plötzlich Selbstorganisation lieben und wollen. Manche wollen einfach nur gesagt bekommen, hier, diesen blauen Ball schießt du in das Tor da vorne. Und das ist völlig okay. Also das kann auch lebensphasenabhängig sein oder auch typabhängig. Das ist auch so, wie... Ich glaube, wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass alle super selbstorganisierte Leute sind und sein wollen. Manche wollen halt genau einen Prozess haben, damit sie bitte nicht mitdenken. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne das von mir. In Zeiten von Extremanspannung, viel Stress, habe ich mir manchmal durchaus einen Job gewünscht, wo ich einfach nur Pakete stempeln muss und bitte nicht
stempeln,
nachdenken.
Ja, genau. Bündchen ausmalen und genau. Bitte nur mit 4 verschiedenen Buntstiftfarben. Ja,
genau.
Absolut. So. Und da sind wir beim Thema. Meine liebe Kollegin Vera Starker, schöne Grüße gehen raus, bringt demnächst ein Buch raus, Schluss mit lustig. Da geht es genau um die Frage, was sehen wir denn jetzt für Haltung in der Führungsebene, aber nicht nur, auch bei Mitarbeitenden, also wie ja im Spannungsfeld von Dauerkrisen, von Polykrisen. Ist es denn da so, dass wir quasi in einen anderen Modus schalten? Also ich hatte dich ja eingangs ein bisschen anmoderiert und gesagt, wir wollen ja mal gucken, was hat sich seitdem verändert. Würdest du sagen, der Zeitgeist für Selbstorganisation war nie besser als jetzt? Oder würdest du sagen, gerade aktuell, wo es doch dauerhaft kriselt und wir von permanenten Krisen sprechen und Anspannungen von Rezessionen und so weiter, ist das Thema sogar eher wieder auf dem Rückzug befindlich.
Also ich habe einige Gedanken. Ich glaube, zu der Frage von dir zuerst, ja, es ist auf dem Rückzug, aber nur, weil die Ängste steigen. Ich glaube, das Thema oder die Zeit war nie besser für mehr Selbstorganisation. Wir brauchen viel mehr Selbstorganisation, weil die Welt so schnell ist, weil die Unsicherheit so groß ist, weil die Krisen so vielfältig sind. Also deswegen glaube ich auch zu unserem 5-Stunden-Tag, wir waren eigentlich 3 Jahre zu früh oder 4 oder 5. So, aber das macht ja nichts, weil wir haben es trotzdem gemacht, hat trotzdem funktioniert. Aber ich glaube, eigentlich ist jetzt die Zeit sowas von reif mit Selbstorganisation, agilen Methoden, hybriden Arbeiten, mit allem, was Good oder New Work ist, maximal durchzustarten. Weil das ist wertschöpfend und wertstiftend und nachhaltig. Alles andere ist sehr, sehr gefährlich sogar. Und ich fand es gerade toll und spannend, dass du Veras Buch ansprichst. Das habe ich nämlich schon lesen dürfen, weil ich das Vorwort dafür geschrieben habe.
Was?
Ja, na, also guck mal, da schließt sich doch der Kreis.
Ja, aber Lucky wirklich. Punch, wir sind ja hier im Familientreffen, du.
Aber wirklich, das ist ja zu lustig. Obwohl das Buch Schluss mit lustig heißt, ne? Also das ist auch, ich musste da auch schmunzeln, als sie mich angeschrieben hatte und gefragt hat, weil ich mal auf LinkedIn irgendwann einen Post hatte. Und ich glaube, das war mein bis dato erfolgreichster LinkedIn-Post, den ich liebevoll Scheiß auf New Work, ab jetzt wird wieder gearbeitet genannt habe. Und eigentlich ist es nämlich genau die gleiche Aussage, ne? Weil ein komplettes Missverständnis darüber herrscht, was eigentlich New Work sein soll oder was auch diese ganzen Ansätze von neuen und besserer Arbeitswelt sein soll, wenn wir doch Krise haben. Und ich habe gesagt, ja, es ist genau jetzt Zeit dafür, weil das ist die Antwort auf Krise. Die Antwort ist Dezentralisierung, Selbstorganisation, Kulturarbeit und so weiter und so fort.
Das ist leider, wie soll man sagen, ja, eine Trivialisierung des Themas und eine Verkürzung und auch Phänomene nicht im Zusammenschau zu sehen. Das ist so ein bisschen wie ihn. Ich habe auch einen Moment, und dazu könnte ich dich gerne auch nochmal einladen, weil das ist ein ganz großes Thema für sich, so den Eindruck, dass in manchen Unternehmen vorherrscht, also ja, mit der digitalen Transformation, ehrlich gesagt, das hat nicht so schön geklappt bei uns, aber das macht nichts, wir machen jetzt ja KI. Und also ein Phänomen wird weggeschoben, weil es nicht gelungen ist, aus vielleicht ganz anders gelagerten Gründen. Das andere Phänomen wird jetzt bearbeitet, das Dringende gewinnt immer, nicht das Wichtige. Und ja, da werden die Zusammenhänge nicht immer zwingend erkannt. Mhm. Erkennen das Problem nicht nur. Ich hatte gesagt, ich würde ganz gerne mit dir über, was hat sich bei euch verändert? Ich glaube, das haben wir ganz gut verstehen können. Was hat sich in der Arbeitswelt verändert? Und da haben wir auch so ein paar Themen angetippt. Kommen wir doch nochmal so zum Ende unseres Gesprächs. Was hat sich bei dir verändert? Du als Mensch, also wie bist du, Lasse, durch diese verschiedenen Phasen der Revolution durchgekommen? Also bist du gut durch den Sturm durchgekommen oder hast du ordentlich federn lassen müssen, um beim Bild des Vogels zu bleiben?
Der Rheingans zu bleiben,
der genau. Rheingans, genau.
Also ich hab zwischendurch am Anfang gedacht, gut, dass ich schon so ein bisschen gesetzt und älter bin, weil mir das ist mir nicht zu Kopf gestiegen, würde ich sagen. Ich bin, glaube ich, immer noch genau der gleiche wie vorher. Auf der anderen Seite habe ich tatsächlich dadurch, dass ich mehrere Rollen aufgesetzt bekommen habe. Ich war einmal hier der Chef und hatte hier wirklich genug zu tun eigentlich, ne? Mit neuen Kunden, neuem Team, neuer Marke, neuem Geschäftsmodell und so weiter. Da hatte ich irgendwie genug Baustellen aufgemacht. Und dann noch irgendwie ein Keynote-Speaker zu werden und auf 1000 Veranstaltungen rumzulaufen oder dann auch noch irgendwie, naja, ich sag mal, so ein Mikro-Influencer vielleicht zu werden, ne? Oder einen Buchautor zu sein.
Nix Mikro.
Ja, aber schon so, Makro. Ja, natürlich. Also wenn man sieht, wo wir überall waren, ne, klar ist das. Das ist schon. Wir haben da schon eine ganze Menge Menschen erreicht. Aber am Ende habe ich, glaube ich, also ich mache das ja mit einer großen Leidenschaft, weil ich glaube daran. Ich glaube an das Gute und ich glaube auch an das Gute hier dran. Und ich glaube, das ist für alle besser. So. Ich habe trotzdem natürlich eine ganze Menge Energie da gelassen auf dem Weg dahin. Also ich bin statt 7 bin ich, glaube ich, 12 Jahre älter geworden, habe ein paar Haare verloren. So, das ist aber alles okay. Ich glaube, ich merke oder ich stelle bei mir manchmal so ein bisschen fest, dass ich ein bisschen härter werde. Und das meine ich nur so wie früher im Business, als wir noch digitale Projekte gemacht haben, da war ich es irgendwann leid, Menschen das Internet erklären zu müssen. Und das Gleiche merke ich jetzt, wenn ich über Härte spreche, meine ich, ich habe gar keinen Bock, mit Menschen groß zu sprechen, die nicht verstehen, dass wir eben Polykrisen haben und dass da vielfältigste, komplexe Situationen nicht mit einer leichten Antwort beleidigt werden kann. So, und da bin ich mittlerweile gnadenlos. Das ist auch ein bisschen okay, denke ich, oder ich sage manchmal, das ist vielleicht sogar meine Superkraft. Ich sage sehr deutlich meine Meinung, wenn ich höre, dass jemand wirklich einen Quatsch erzählt. Und im Beratungskontext ist das manchmal gut. Entweder gewinnen wir so oder wir werden sofort rausgeschmissen. Aber grundsätzlich glaube ich, an mir persönlich merkt er eine gewisse Härte, blödem Geschwätz gegenüber.
Nochmal provokant gefragt. Siehst du so ein gewisses Muster, dass du dir immer ganz große, dicke Bretter vornimmst? Vielleicht auch die dicksten und die drängendsten, die sich gerade so in den Vordergrund spielen. Und wenn du merkst, so richtig durchkommen wir nicht, das ist ja noch ein größeres und noch ein dickeres Brett. Ist das ein Muster oder würdest du sagen?
Ich glaube, zwei Dinge kommen da zusammen. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Ich habe, glaube ich, eine sehr schnelle Auffassungsgabe. Und mir wird dann auch schnell langweilig. So, also das heißt,
klingt ein bisschen so.
Ja, das heißt, das mit dem 5-Stunden-Tag, ja, haben wir durchgespielt. Dann ist uns klar geworden, oh ja. Ja, das ist dann plötzlich, oh siehe da, es geht überhaupt nicht um Zeit, es geht um Kultur. Das war auch wirklich so, das war so die Erkenntnis, das hat uns auf die nächste Ebene geworfen.
Genau,
und dann bist
den
du auch
Eindruck.
Ganz schnell, ja, und dann bist du auch ganz schnell dabei, es geht eigentlich gar nicht um Arbeit. Es geht eigentlich nämlich um Gesellschaft. So, und dann geht es auch ums ganze Land. Es geht ums ganze Land. Und am Ende geht es sogar um Europa und die ganze Welt. Also, wenn wir nämlich nicht anerkennen, dass Arbeit als Teil der Gesellschaft und wie funktionieren auch Kommunen und Städte funktioniert, dann gucken wir das Problem zu mit einer zu kleinen Linse an. So. Weil am Ende, wenn Menschen zum Beispiel jetzt mit Arbeitszeit, ne, das hat so vielfältige Auswirkungen. Wir verbrauchen im 5-Stunden-Tag 40% weniger Energie, wir haben 40% weniger Arbeitszeit hier, wir durch hybride Arbeit pendeln wir ja x Stunden weniger, wir haben viel mehr Zeit für gesellschaftliches Engagement, was notwendig ist und noch viel notwendiger wird. Wir haben plötzlich mehr Zeit für Kindeserziehung, Partnerschaft und auch persönliche Erholung von mir aus, damit man nicht durchdreht. Also weniger krank wird auch zum Beispiel. Das heißt auch da, es gibt überall so viel Zusammenhängendes, wo Arbeit auch eine wichtige Rolle spielt. Das heißt, wir müssen das größer angucken.
Das ist ein gigantisches Mobile. Ja, ein gigantisches Mobile.
So.
Ja. Mobilität, dann geht es um Wohnen, dann geht es um Stadtentwicklung und so weiter und so fort. Du darfst dir jetzt in diesem Mobile mal überlegen, was wäre so das nächste ganz dicke Brett? Also, wenn du König von Deutschland, ich korrigiere mich, von Europa wärst.
Also, ich habe ja König von Deutschland, das Lied liebe ich ja, vor allem bei SingStar ist das Einzige, was ich mitsingen kann. Naja, das ist wirklich was. Also, das ist eine schöne Frage. Da schäme ich mich schon für jede Antwort, weil die ist auf jeden Fall nicht ausreichend wahrscheinlich. Ich muss mit einer Anekdote antworten, es tut mir leid, aber ich habe letztens auf einem Kongress, ich habe auf dem HR Campus in Quedlinburg, der findet jedes Jahr statt und ist wirklich sehr empfehlenswert. Da habe ich letztes Jahr, war ich zum dritten Mal angefragt als Speaker und ich hatte keine Lust mehr über Arbeitszeiten zu reden. Dann habe ich mir das Thema ausgesucht, Systeme am Anschlag. Und habe mitgebracht all die verschiedenen Systeme, wo wir kurz vom Knall stehen. Schule, Infrastruktur, Rente, Sozialsysteme etc., also Infrastruktur, egal wo. Wir sind in Deutschland nicht am Arsch, entschuldigt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern wir haben gewaltige Herausforderungen vor uns. Und vielleicht wäre ich König von Deutschland, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Aber vielleicht als Appell, mit Panik werden wir damit nicht durchkommen. Ich glaube, wir müssen jetzt genau schön merken, okay, zusammen können wir das schaffen. Und jeder für sich darf dabei auf dem Weg nicht kaputt gehen. Das heißt, wir müssen mal schön morgens früh aufstehen, grünen Tee trinken, durchatmen und schauen, wo kann ich in meinem Wirkungskreis positiv wirken, dass wir diese großen Herausforderungen gemeinsam gut schaffen. So. Ich glaube, das ist eher so, ich glaube, so ein König, ob ich das bin oder eine Königin oder wer auch immer, ich glaube, wir kommen nicht weiter, indem wir vermeintliche Lösungen anbieten, sondern die Leute bestärken und gucken, wie können wir das gemeinsam mit Menschen, die Lösungen haben, irgendwie durchs Ziel bringen. Obwohl das Ziel verschiebt sich ja eben ständig. Einfach nur, wie können wir weiter funktionieren in einer gesunden Art und Weise.
Da war es das Schlusswort, lieber Lasse. Und soll ich dir was sagen? Ich habe in unserem kurzen, mini-kurzen Vorgespräch gesagt, meistens ist es 1:08, wir sind bei 1:09. Also wenn ich vorne die Sekunden wegkriege, sind wir genau da. Es war eigentlich ein bisschen humoresk gemeint, aber irgendwie ist es jetzt auch der Punkt, den wir gut erreicht haben. Es hat mir sehr viel Freude gemacht mit dir, ein bisschen das Thema unsere eigenen Wahrheiten, weil das ist es, ja, unsere eigenen Wahrheiten, unsere eigenen Paradigmen am Beispiel der Zeit aufzubauen, das Thema Selbstorganisation ein bisschen kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und ich glaube, du kommst noch öfter mal vorbei bei Good Work, oder?
Das würde mich freuen. Das hat viel Freude bereitet. Danke, Jule, für die Einladung. War echt ein schöner Austausch hier mit dir.
Danke dir, lieber Großartig. Lasse. Und noch einen schönen Tag.
Das wünsche ich euch allen auch und dir auch. Danke.
Und schon ist sie rum, die gute Stunde Good Work Zeit, heute mit Lasse Reingans zum Thema Arbeitszeit als Paradigma, das vielleicht ausgedient hat. Ihr dürft euch gern selbst einen Reim drauf machen und vor allen Dingen auch nochmal nachspüren, was das mit Selbstorganisation zu tun hat. Denn die Dinge hängen zusammen. Ich glaube, das ist hinreichend klar geworden. Wenn wir anfangen, an einem Schräubchen zu drehen, werden auch die anderen Räder in Schwung kommen. Und so landen wir letzten Endes irgendwo vom Individuum, beim Team, beim Unternehmen, bei der gesamten Arbeitswelt, bei der Gesellschaft. Genau diese Deklination haben wir heute durchgemacht. Typisch Good Work, würde ich sagen. Und da sind wir auch beim Thema. Vielleicht gibt es ja Gäste, Gästinnen, Aspekte, die ihr super spannend fändet, dann schreibt uns das gerne an info@goodwork-salon.de. Ich freue mich immer über Anregungen. Und wenn ihr das Gefühl habt, auch in eurem Unternehmen könnte es eine Schippe Good Work gebrauchen, dürft ihr uns auch gerne ansprechen. Ich persönlich bin sehr viel unterwegs in Sachen Keynotes, Impulsgeberin für das Thema Good Work und stehe da gerne zur Verfügung. Ansonsten das Übliche, hinterlasst gerne eine Rezension auf Apple Podcast oder ein paar Sternchen auf eurem Lieblings-Podcast-Kanal, damit wir weiter hier genau diese Arbeit für euch machen können. Denn das ist mein ganz persönliches Herzensanliegen. Und ich glaube, das spürt man auch. Also jede Woche Donnerstag eine neue Folge Good Work für euch. Und in dem Sinne eine gute Woche, eure Julia Jankowski. Ja, das war's wieder mit einer neuen Folge im Podcast Good Work in unserem Audiosalon. Und ihr wisst ja, 3 Suchscheinwerfer habe ich hier in meinem Audiosalon bei der Auswahl der Gäste. Es geht einmal um das Vordenkertum, also wirklich Expertenwissen. Dann sind es die großen Transformationsgeschichten, die uns ja alle, wenn wir ehrlich sind, in den Bann ziehen. Und, das finde ich genauso wichtig, Berichte aus der Praxis. Ich nenne das Blick in die Werkshalle. Und wenn wir mal so drauf schauen, dann haben wir wahrscheinlich in den meisten Gesprächen hier bei Good Work eine Mischung aus diesen 3 Bubbles. Und wenn euch diese Mischung genau anspricht und wenn ihr sagt, ehrlicherweise, ich würde das so gern in meiner Organisation auch ein bisschen mehr haben, ein bisschen mehr Good Work, dann dürft ihr gern auf mich zukommen. Ob für die Bühne oder vielleicht sogar als Prozessbegleitung. Ich stehe für euch zur Verfügung. Schreibt mir gerne unter info@goodwork-salon.de. Und wenn ihr noch was Gutes tun wollt für den Podcast Good Work, dann hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, bei Apple. Und um noch einen draufzusetzen, wie wäre es mit einer kleinen Rezension? So, genug der Aufforderung für heute. Frisch ans Werk. Auf für ganz viel Good Work. Und passt gut auf euch auf, eure Julia Jankowski.